Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wollradio. Heute treffen wir uns mit dem Bestseller-Autor Peter Prange in seiner Heimatstadt in Altena, in der auch sein aktueller Roman Unsere wunderbaren Jahre spielt. Peter Prange hat weit über 2,5 Millionen Bücher verkauft. Seine Werke wurden in rund 25 Sprachen übersetzt. Sein Debütroman, Das Bernstein-Amulett, ist erfolgreich verfilmt worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn in ihrer Antrittsrede als EU-Ratspräsidentin vor dem EU-Parlament in Straßburg zitiert. Die Welt am Sonntag nennt ihn den Star des historischen Romans. Er gehört also zu den Großen der deutschen Literaturszene. Ich bin Patrick Feldmann. Viel Spaß mit Wollradio. Los geht's. Wir treffen uns in Altena, wo Peter Prange 1955 zur Welt gekommen ist und wo sein Herz auch heute noch schlägt. Wenn er von Heimat spricht, dann meint er Altena, auch wenn er schon seit vielen Jahren in Tübingen lebt. In den Schlafzimmern von Altena hat aber alles angefangen.
Also meine schriftstellerische Grundausbildung, die habe ich im Bettengeschäft meiner Eltern erfahren. Meine Eltern hatten hier das führende, weil einzige Bettengeschäft. Und ich habe ab dem 7., 8. Lebensjahr habe ich meinen Vater immer bei den Auslieferungen begleitet. Und das ist eine ganz eigentümliche Sache gewesen. Da habe ich wirklich die Menschen kennengelernt, weil wenn man Betten ausliefert, kommt man zu den Leuten ins Schlafzimmer. Und kaum sind sie im Schlafzimmer, öffnen sich die Menschen in einer Weise, wie sie das sonst nirgendwo tun. Ja, und erzählen die intimsten Dinge von sich. Und erzählen dann, was weiß ich, die Frau sagt dann, ja, mein Mann, der schläft ja gerne nackt. Ja, aber ich bin ja eher so frierig und dann kuschel ich mich den an ihn. Und dann sagt er, geh mir weg mit deiner Eisklötze, das kann ich nicht gebrauchen. Und der Opa, da haben sie ja eine Matratze gesehen, der pischt ab und zu ins Bett, aber das ist ja bei alten Leuten so, da macht die Prostata nicht mehr so mit. Na, all solche Geschichten. Und das hat mich wahnsinnig als Kind schon fasziniert. Und diese Abende endeten dann oft damit, dass wir dann in die Küche eingeladen wurden. Mein Vater kriegte eine Flasche Bier, ich kriegte eine Fanta. Und die Leute haben aus ihrem Leben erzählt. Und ich habe mich vollgesogen wie ein Schwamm mit diesen Geschichten. Und ich glaube, das hat mir in meiner Arbeit als Schriftsteller unglaublich geholfen, weil ich da einfach Menschen in ihrem ganz alltäglichen Leben, in ihrem Empfinden, in ihren Hoffnungen, in ihren Sehnsüchten, in ihren Ängsten kennengelernt habe. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, weil das war ja sozusagen etwas, was ich täglich erlebt habe. Das war damals auch gar nichts Besonderes. Ich habe es nur gerne getan. Und im Nachhinein, glaube ich, das, was ich an Menschenkenntnis habe, das habe ich bei diesen Auslieferungen bekommen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
Natürlich war aber noch keinem klar, dass aus dem damals eher zierlichen Jungen mit den langen Haaren mal der Bestseller-Autor Peter Prange werden würde. Zumal die Teenager-Jahre rund um das Jahr 1970 auch für Peter Prange eher wilde Jahre waren.
Wir haben so ein, zwei Jahre, habe ich mit 15, 16 in der Gegend war das, gekifft wie ein Weltmeister, von morgens bis abends immer zugedröhnt, den Unterricht nur wie durch den Nebel mitgekriegt und bin dann auch sitzen geblieben und dann eines Tages hatten wir vorzeitig frei und da hieß, ach, jetzt kiffen wir mal eine Runde. Und das haben wir dann da oben direkt bei der Schule gemacht und das Zeug war irgendwie mit Opium oder so versetzt. Ich kriegte einen Kreislaufkollaps und bin zusammengeklappt, ausgerechnet vor dem Eingang des Gesundheitsamts. Und meine Freunde waren also bestens drauf, die waren also richtig schön bekifft und so kicherig, wie man dann oft ist. Ah, ich möchte jetzt gerne Lakritz haben und ich würde gerne jetzt ein bisschen Milch trinken. Und die sind dann abgewackelt und haben mich da alleine liegen lassen. Und ich war festgenagelt auf dem Fußboden, ich konnte mich nicht mehr rühren. Und hatte die ganze Zeit eine scheißen Angst, dass Dr. Telcho da rauskommt, der Kreisobermedizinaldirektor, der bestens mit meinen Eltern befreundet war. Und ich habe dann also wirklich mich mühsam auf allen Vieren davon gekrochen, um aus dieser Gefahrenzone rauszukommen. Und irgendwie nach 2 Stunden oder sowas kam ich dann wieder zu mir und konnte dann nach Hause gehen. Und da war ich 16 oder 17 und dann habe ich wirklich zu mir gesagt, so ab heute bist du Rationalist. Ich hatte bis dahin Hermann Hesse gelesen, psychedelische Musik gehört, psychedelische Malerei versucht zu machen, alles immer mit einem Joint in der Hand. Und ab dem Tag habe ich gesagt, nur das kann es nicht sein. Vor allem das Verhalten meiner Freundin im bekifften Zustand, wie die mich da in der Scheiße haben sitzen lassen. Na, das hat mich doch zutiefst irritiert. Und da habe ich gesagt, so ab heute werde ich Rationalist. Habe mir am nächsten Montag einen Spiegel gekauft, um mich über das politische Geschehen zu informieren und mich aufgemacht, so die Welt mit meiner Revolution zu beglücken.
Für Peter Prange war es wirklich eine Revolution. Der Sitzenbleiber wurde von jetzt auf gleich ein Musterschüler mit Spaß an der Philosophie, der nach seiner Schulzeit gerne und erfolgreich studiert und sogar promoviert hat. Zu verdanken hat er das aber auch einzelnen Personen seines Umfeldes. Sein Onkel machte ihn bekannt mit angesehenen Philosophen und auch seine Lehrer erkannten plötzlich das Potenzial, das in Peter Prange schlummerte.
Dr. Suk, das war ein Religionslehrer, das war wirklich ein Glücksfall. Der Mann ist in der Nazi-Zeit nach Brasilien ausgewandert, weil er damit nichts zu tun haben wollte, ist dort Professor für Philosophie geworden und hat dann in den letzten Arbeitsjahren ist er dann zurückgekehrt nach Deutschland und hat dann am Junggymnasium hier in Altenern den Religionsunterricht gemacht. Und das hat er so großartig gemacht. Also ich habe da eins fürs Leben gelernt bei dem Mann, dass man sich in der Sache streiten kann wie die Kesselflicker, aber trotzdem persönlich glänzend versteht. Und wir haben uns oft so lauthals gestritten im Unterricht, dass Leute, die bereits aus dem Religionsunterricht ausgetreten waren, wieder zurückkamen, weil das einen solch großen Unterhaltungswert hatte. Und die konnten das dann gar nicht begreifen, dass dann im Anschluss an den Religionsunterricht oft Dr. Suk zu mir sagte, wir wohnten in erweiterter Nachbarschaft, ja, du kannst gerne hier mit mir nach Hause fahren, ich habe das Auto dabei. Ne? Oder der lud uns dann auch so ein paar Interessierte, andere und mich dann oft abends zu einem Glas Rotwein ein, um die Sachen weiter zu diskutieren, die wir vorher in der Schule besprochen haben. Und das war natürlich eine großartige Erfahrung. Und ich habe damals bei diesem Religionslehrer, ne, diesem Gerhard Ottmar Suk, habe ich nicht nur Theologen wie damals Ratzinger und so weiter kennengelernt, sondern auch die Auseinandersetzung von Naturwissenschaftlern wie Niels Bohr oder Einstein mit der Frage, gibt es Gott oder nicht, kennengelernt. Ich habe den marxistischen Philosophen Ernst Bloch durch diesen Lehrer kennengelernt. Das war also eine großartige Schulung, die ich diesem Mann verdanke. Und ich weiß auch noch, wie ich an der großen Brücke, da fuhr ich wieder mit ihm nach Hause nach dem Unterricht und er fragte mich, das war so kurz vor dem Abitur, was willst du denn machen? Was willst du denn studieren? Und ich habe gesagt, ja, ich würde ja, also Literatur auf jeden Fall, aber ich würde eigentlich auch gerne Philosophie studieren, aber ich weiß nicht, ob ich das backe. Und da hat er mich angeguckt, so werde ich nie vergessen, diesen Blick an der großen Brücke, guckt so beim um die Ecke fahren einmal zu mir hin und sagt, du schaffst das schon. Na, und das war so eine Ermutigung, dass dieser Mann, den ich doch wirklich bewunderte, dass der das mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt hat, das hat mir dann eben den Mut gegeben, das zu tun, weil ich selbst kam ja nicht aus dem Bildungsbürgerhaushalt.
Allerdings wurde bei Familie Prange immer sehr viel gelesen und Peter Prange hatte schon sehr jung die dicken Wälzer in der Hand. Schon mit 12 Jahren hat er Thomas Manns Buddenbrooks gelesen, natürlich ohne zu wissen, dass er da ein Stück Weltliteratur in der Hand hält. Für ihn ist das bis heute das Maß aller Dinge und der beste Roman, den er je gelesen hat. Auch weil Thomas Mann mit den Buddenbrooks etwas gelungen ist, was für Peter Prange ein sehr wichtiger Faktor auch für seinen Anspruch an seine eigenen Bücher ist, nämlich komplexe Themen einfach darzustellen, ohne simpel zu werden. Aber was macht für den Bestsellerautor Prange ansonsten eigentlich ein gutes Buch aus?
Ein guter Roman sollte 3 Dimensionen haben. Ich sage mal 3D-Geschichten. Die erste Dimension, und das ist die wichtigste, das ist die Unterhaltungsdimension. Ein Leser gibt nicht nur 20 oder 25 Euro für mein Buch aus, sondern er investiert 2, 3 oder 4 Tage seines Lebens, um ein Buch zu lesen. Und dafür ist der oberste Anspruch, den er an mich stellen darf, dass er gut unterhalten wird. Das sehe ich als meine oberste Pflicht als Schriftsteller an. Das zweite ist, dass ich etwas darüber vermitteln will, wie eine Epoche war, in der die Geschichte spielt. Meine Geschichten spielen nicht in Disney World und nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern immer in einer konkreten, historischen, gesellschaftlichen Situation. Und darin ist das Handeln, Denken und Empfinden der Menschen eingebunden. Und das Dritte ist, dass dadurch dann auch noch zum Ausdruck kommt, wie Menschen nun mal ticken, auch über die geschichtlichen Bezüge hinaus. Also ticken im Sinne von Hass, Zorn, Wut, Neid, Gier. Die großen elementaren Lebensgefühle entwickeln, die ja alles Menschliche treiben, vom Anbeginn aller Zeiten an immer motiviert haben. Das sind die 3 Ebenen, also Unterhaltung, Information und Bedeutung.
Und Bedeutung haben seine Werke. Am 17. Januar 2007 spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem EU-Parlament in Straßburg. Es ist ihre vielbeachtete Antrittsrede als Vorsitzende des EU-Rates. Es geht um ihre Vision von Europa. Und am Ende der Rede sagt sie wörtlich: Es ist wohl wahr, was der deutsche Schriftsteller Peter Prange in seinem Buch Werte von Plato bis Pop geschrieben hat. Ich zitiere: Alles, was wir Europäer je zustande gebracht haben, verdanken wir unserer inneren Widersprüchlichkeit, dem ewigen Zwiespalt in uns selbst, dem ständigen Hin und Her von Meinung und Gegenmeinung, von Idee und Gegenidee, von These und Antithese. Ende des Zitats.
Ich habe das um die Ecke mitgekriegt. Meine Mutter rief mich an, weil sie ihrerseits von Tante Hilde angerufen worden ist, die von morgens bis abends Fernsehen guckt und auf Phoenix das live mitbekommen hat, wie Angela Merkel tatsächlich mein Wertebuch bei ihrer Antrittsrede vor dem, als Ratspräsidentin vor dem Europaparlament in Straßburg zitiert hat und auch mit diesem Buch so ein bisschen ihre Europavision begründet hat. Zuerst habe ich gesagt, also Tante Hilde soll mal ein bisschen weniger Klosterfrau Melissengeist, sondern vielleicht besser Baldrian zu sich nehmen. Das kann unmöglich sein. Aber dann kurz danach rief mich der Verlag an und hat das bestätigt. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dass man, wenn man sozusagen, wenn auch nur in homöopathischen Dosen, doch ein bisschen Einfluss nehmen kann auf die geistige Kultur in unserem Land. Nur was daran ein bisschen irritierend war, die Grundidee meines Wertebuchs war, dass sowas wie europäische Werte, die es nur in Europa gibt, gibt es vielleicht gar nicht. Aber was typisch an europäischem Denken ist, ist immer die Bipolarität des Denkens, nämlich, dass wir immer verschiedene Dinge zusammendenken. Wir denken Fortschritt und koppeln es mit Skepsis. Wir haben Natur als Wert, aber gleichzeitig Kultur. Wir haben Gleichheit als Wert, aber auch Elitenbildung. Wir haben Solidarität und gleichzeitig Selbstverwirklichung. Also dieses Denken in Gegensätzen ist etwas, was, das halte ich für das typisch europäische Denken. Das geht ja schon in der Antike los mit dem dialektischen Denken von Plato, der ja nicht dogmatisch auf dem seine Lehren verkündet hat, sondern Sokrates, sein Lehrer Sokrates, Sokrates hat sich auf den Marktplatz von Athen gesetzt und immer im Dialog versucht, die Wahrheit herauszufinden. Also von Meinung und Gegenmeinung, These und Gegenthese und dadurch zu einer Synthese zu gelangen. Und das halte ich für das typisch europäische Denken, was auch vielleicht mit der Größe oder der geringen Größe, um genau zu sein, Europas zusammenhängt. Europa ist größte Vielfalt auf engstem Raum. Und deshalb ist das Kompromissbilden aus These und Gegenthese, typisch europäisch. Und Angela Merkel hat aus meinem Kapitel Toleranz und Prinzipientreue, so heißt das Kapitel, ausführlich zitiert. Nicht nur das Zitat, das sie dann namentlich auch gekennzeichnet hat, sondern sehr viel anderes auch. Und aber nur einseitig Toleranz als die Seele Europas erklärt. Prinzipientreue, auf der ich da genauso rumgeritten bin, nämlich, dass wir, dass Toleranz aufhört, wo Intoleranz beginnt. Und dass wir nicht so tolerant sein dürfen, um Intoleranz in unsere Kultur hineintragen zu lassen. Von Kulturen, die ihrerseits keine Toleranz kennen. Ne? Explizit die islamistisch orientierte, fundamentalistische Weltanschauung war in dem Kapitel damals schon drin. Das hat mich sehr geärgert, dass sie sozusagen einseitig nur den Toleranzgedanken ohne die Prinzipienfestigkeit mitzureflektieren. Und das hat sozusagen sie dann eingeholt durch die Realitäten der Flüchtlingskrise, die wir dann 2015 hatten, die ja dann ein bisschen aus den Fugen geriet. Ne? Wobei ich das großartig fand, was sie damals gemacht hat. Ich bin da völlig dahinter, aber wir haben da lernen müssen, dass es eben nicht nur einseitig mit Toleranz funktioniert, sondern dass wir auch umgekehrt an unseren Prinzipien festhalten und Toleranz da aufhört, wo Intoleranz beginnt und wir nicht sozusagen mit Rücksichtnahme auf intolerante Kulturen, deren Intoleranz bei uns tolerieren. Da muss damit Feierabend sein.
Das heißt also, hätte Angela Merkel Peter Prange nicht nur gelesen, sondern auch richtig verstanden, hätte sie in der Flüchtlingskrise vielleicht anders erklärt.
Nein, das habe jetzt Sie gesagt und das erheitert mich und freut mich und ich nehme das also freudig zur Kenntnis, aber das ist natürlich Quatsch. Also was die Frau an Komplexität zu gestalten hat, meine Güte, ich möchte keine Minute mit ihr tauschen.
Die Arbeit als Schriftsteller ist Peter Prange dann doch lieber als ein hohes politisches Amt. Auch wenn der Beruf des Schriftstellers in der Realität dann doch etwas anders aussieht, als viele es sich vorstellen. Zu seinem Job gehört viel Disziplin, manchmal sehr harte Arbeit mit Höhen, aber auch sehr fiesen Tiefen.
Ich bin von Natur aus eher faul. Ich könnte also so im Rippunterhemd den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, Bierdosen schlabbern und RTL-Shows angucken. Deshalb habe ich mir ein hohes Maß an Disziplin angewöhnt. Und das heißt bei mir, jeden Morgen 9 Uhr fängt die Arbeit an. Also ich diskutiere auch nicht morgens mit mir, ob ich inspiriert bin oder nicht. Weil wenn ich das täte, würde ich jeden Tag zu dem Schluss kommen, dass ich morgen viel inspirierter sein werde als heute. Na, soweit kenne ich mich. Und deshalb, also morgens um 9 Uhr gehe ich ins Arbeitszimmer, öffne das Fenster weit, bitte die Muse freundlich zu mir hereinzukommen. Manchmal kommt sie, meistens kommt sie nicht, aber sie kann nie überhaupt nicht sein, nicht da gewesen. Und dann setze ich mich um 9 Uhr hin und fange an zu schreiben. Dabei hilft mir eines ein bisschen, ich habe es mir angewöhnt, dass ich abends nicht alles schreibe, was ich noch auf der Pfanne habe. Ich lasse mir noch ein kleines bisschen übrig. Und das erleichtert den Anfang am nächsten Tag. Weil wenn man sich abends leer geschrieben hat, dann hat man morgens wieder, oh, wo fange ich jetzt an? Wenn man aber noch so einen Zipfel hat, so einen Absatz, ne, der ganz von alleine geht, ne, dann freut man sich drauf, den endlich schreiben zu dürfen. Und dann ist man ein bisschen warm geschrieben.
Schützt, ne? Auch vor der gefürchteten Schreibblockade.
Genau. Eine Schreibblockade habe ich leider trotz dieses Verfahrens auch ein paar Mal erleben dürfen. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist kein Vergnügen, das ist wirklich unangenehm. Wenn das nicht nur ein, zwei Tage ist, sondern wenn das sich das über Wochen oder Monate erstreckt, wie mir das auch mal passiert ist. Und dann wird das also derartig traumatisierend, dass man morgens schon nicht mehr den Mut hat, den Computer überhaupt anzuschmeißen, weil man weiß, man wird nur sein eigenes Scheitern wieder erleben den ganzen Tag. Ne? Und das den ganzen Tag dann, ne? Guckt man dann in diese, nicht auf das berühmte weiße Blatt Papier, aber doch der Computerbildschirm glotzt einen an, öde und leer. Und die Buchstaben, wenn überhaupt welche kommen, die kommen dann wie abgeklemmte Fürze dann, so zack, 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 wandt man dann ein bisschen was rein. Ja, und abends muss man alles wieder in den Müll werfen und am nächsten Morgen braucht man oft 2-3 Stunden, bis man überhaupt den Computer wieder anmacht. Ne? Und sie können nicht mehr schlafen, sie essen nicht, sie nehmen ab. Gut, das ist vielleicht ein positiver Aspekt dabei, aber auch der einzige. Sie sind ungenießbar für die Familie, an Freunde denken sie überhaupt nicht mehr. Ja, also man fängt dann auch an zu katastrophisieren, dass man sagt, jetzt an dieser Stelle, wenn ich da nicht weiterkomme, dann gelingt dieses ganze Buch nicht. Wenn ich diesen Knoten hier nicht Platz zum Platzen bringe, dann scheitere ich mit diesem Buch. Und wenn ich mit diesem Buch scheitere, dann scheitere ich überhaupt. Weil zu Kreativität muss man nicht selbstbewusst sein, aber Zuversicht, Selbstvertrauen haben. Und wenn das fehlt, wenn das einem verloren gegangen ist, dann sitzt man da und misstraut jedem einfach, jedem Gedanken. Und hat immer das Gefühl, bei allem, was man möglicherweise machen könnte, dass man es eben auch ganz anders machen könnte. Und das ist ja wie mit den Reiskörnern auf dem Schachbrett, weil sie haben ja jede Entscheidung, die sie treffen in einer Geschichte, ne, ist ja ein Verzicht auf viele andere Entscheidungen. Und wie im Leben eben auch. Ne, wenn ich mich dafür entscheide, nach Oberammergau zu fahren, kann ich nicht gleichzeitig nach Bochum oder an die Nordsee fahren. Und aber an jeder Weggabelung muss ich 1000 Entscheidungen treffen und die müssen verknüpft werden mit den Entscheidungen von anderen Figuren im Roman und das muss alles miteinander abgestimmt werden. Und wenn man da anfängt, immer nur zu zweifeln und sagen, ich könnte es auch anders und der könnte wieder anders, dann kommt in 0, nix, kommt man in eine Optionsvielfalt hinein, die vollkommen unüberschaubar wird. Und deshalb ist Selbstvertrauen wichtig, auch das Vertrauen zu haben, es ist jetzt eine gute Idee und so kann es gehen. Ganz überspitzt hat das mal ein antiker Philosoph gesagt, der hat gesagt, ein Genie vertraut immer auf seinen ersten Gedanken. Sonst wäre es kein Genie. Ein bisschen gilt das für jeden kreativen Prozess. Man muss das Vertrauen haben, das ist schon in Ordnung, dass man mal weiter damit spielt. Das heißt nicht, dass man blind seinen eigenen Einfällen gegenüber ist, aber dass man doch so viel Vertrauen in die Sache setzt, dass es denkt, ja, wenn das eine Kraft in mir hat und mich auch über Tage hinweg überzeugt, dann lohnt es sich, diesen Weg weiterzugehen. Und wenn man umgekehrt im Zustand der Blockade, ne, misstraut man jeder Idee. Jeder Idee geht davon aus, dass es eine schlechte Idee. Schon allein, weil ich sie ja habe. Und ich bin ja der letzte Mist. Ne? Also man macht sich ja dann selbst zur Sau in diesem Zustand. Und dann kriegt man gar nichts mehr zustande. Und dann kriegt man sowas wie einen geistigen Kolbenfresser. Weil das Schmieröl fehlt, nämlich das Selbstvertrauen.
So ein depressiver Zustand?
Total. Ja, nein, ich bin da bei einem Buch in eine depressive Episode, wie die Mediziner das ausdrücken, hineingerutscht, ne, die dann auch therapiert werden musste. Ne, das ist also mit allen drum und dran. Ne, das ist also wirklich, das wünsche ich nur wenigen ausgesuchten Feinden.
Glücklicherweise sind diese Phasen für Prange die Ausnahme. Bei seinem aktuellen Roman Unsere wunderbaren Jahre konnte Prange schriftstellerisch aus dem Vollen schöpfen, denn die Geschichte spielt in Altena. Warum eigentlich?
Es war schon immer mein Wunsch, einen Roman zu schreiben, der in Altena spielt, weil ich hier die Menschen wie nirgendwo sonst auf der Welt kenne. Ja, und das ist für mich immer Grundvoraussetzung, um eine gute Geschichte zu erzählen, dass man mit den handelnden Figuren wirklich vertraut ist. Aber in Altena liegen die Geschichten ja nicht unbedingt auf der Straße. Ne? Und ich habe irgendwie nie eine Geschichte gesehen, die hier spielen könnte. Und so habe ich Geschichten über Paris, über London, über Rom, Istanbul geschrieben, aber nie über Altena. Und auch bei Unsere wunderbaren Jahre war das nicht mein erster Einfall, dass die Geschichte hier spielt, sondern die Grundidee zu der Geschichte, die hatte ich bekommen, als ich am 2. Januar 2002 das erste Mal mit Euro bezahlte. Da stand ich in Tübingen an der Ladenkasse von einem Edeka-Supermarkt und da dachte ich mir, das wäre doch eine tolle Idee, mal da anzufangen, wo es schon mal neues Geld gab, nämlich 1948 bei der Währungsreform, als es die berühmten 40 Mark gab für jeden auf die Hand und ein paar junge Leute zu nehmen, die diese 40 Mark bekommen und deren Lebensgeschichte zu verfolgen bis zu diesem Tag, wo ich hier an der Ladenkasse stehe, am 2. Januar 2002. Das war eine sehr reizvolle Sache, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo die Geschichte spielen könnte. Und geschweige denn, mit welchen Figuren ich sie mit Leben erfüllen konnte. Und so geriet die Idee in meinen Zettelkasten als kleine Notiz und von da in vollkommene Vergessenheit für über 10 Jahre, bis dann vor 4,5 Jahren meine Mutter gestorben ist und ich dann in dem Nachlass meiner Mutter einen dicken Packen Liebesbriefe meiner Eltern fand und nach einigem Zögern wegen der damit verbundenen Intimität habe ich mich entschlossen, dann doch diese Liebesbriefe zu lesen, weil mein Taktgefühl schwächer war als meine Neugier und habe dann in diesen Liebesbriefen gelesen und diese Lektüre hatte eine solche Kaskade von Erinnerungen in mir ausgelöst, weil ich das große Glück hatte, dass meine Eltern sehr frei über die Kriegszeit und Nachkriegszeit gesprochen haben. Das war ja in Deutschland nicht bei allen Familien so. Meine Eltern haben da sehr offen drüber gesprochen. Und ich habe mich an tausend und eine Geschichte erinnert, die mir meine Eltern, insbesondere mein Vater, erzählt haben. Und während dieser Lektüre der Liebesbriefe meiner Eltern wurde mir dann klar, wenn ich diesen Roman mit diesen jungen Leuten, die da ihre 40 Mark bekommen, irgendwo erzählen sollte, dann in Altena. Und erst nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, fiel mir ein, dass in Altena tatsächlich die Rohlinge der D-Mark produziert worden waren. Und das war dann für mich wie so ein Fingerzeig, dass die Geschichte hier und irgendwo anders ihren organischen Ort hat.
Und wir dürfen gespannt sein, wo Peter Pranges nächster Roman spielen wird, an dem er zurzeit arbeitet. Sein aktuelles Buch Unsere wunderbaren Jahre ist erschienen im Fischer Scherz Verlag und erhältlich im Buchhandel. Das war eine Folge Wollradio über den Schriftsteller Peter Prange. Er ist in Altena nicht nur geboren und aufgewachsen, sondern bis heute fest mit seiner Heimatstadt verbunden. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn ja, dann einfach Wollradio kostenlos abonnieren. Das geht in Ihrer jeweiligen Podcast-App oder auf der Wollradio-Website woll-radio.de und dann bekommen Sie ganz von alleine alle neuen, spannenden Geschichten aus dem Sauerland über das Sauerland. Es würde mich freuen, wenn Sie es weiter sagen. Ich bin Patrick Feldmann, bis zum nächsten Mal bei Wollradio.